Wer unter euch würde sagen, er hat eine Überzeugung? Ja, genau, habe ich jetzt auch erwartet, dass da, sonst hätte ich ein anderes Thema wählen müssen. Genau. Woran kann man erkennen, dass jemand eine Überzeugung hat?
Dass es sich dafür ansetzt.
Genau. Ja, genau. Also man sagt, Überzeugung wird sichtbar, ansonsten ist es keine Überzeugung. Überzeugung wird sichtbar, sonst ist es keine Überzeugung. Und wenn es darum geht, dass der Glaube sichtbar sein soll, Teil vom Alltag sein soll, ist erstmal wichtig, was wir letztes Mal hatten, gestern, die Transformation. Und das zweite Thema, das damit zusammenhängt, ist die sogenannte Ethik, die Lebensgestaltung entsprechend der Wertevorstellungen, die Überzeugung, in unserem Fall Christus, Gott und die Bibel vorgeben. Das ist unser Thema heute, die Ethik. Wenn man jetzt das Wort Ethik hört, es gibt ja Ethiken und Bände und ganze Wissenschaftszweige über Ethik. Uns geht es heute nicht um, was ist Ethik und verschiedene Ansichten. Ethik ist in der Theologie in erster Linie das Ausleben, Praktizieren der Wertmaßstäbe, die der Glaube, unsere Überzeugung mit sich bringt. Das bedeutet, wenn der Glaube an Christus keine Ethik nach sich zieht, ist er keine Überzeugung. Jakobus schreibt, Glaube ohne Werke ist tot. Das bedeutet, er existiert nicht. Darum kann man an der Ethik schon auch viel darüber ablesen, inwieweit diese innerliche Veränderung stattgefunden hat und inwieweit der Glaube Überzeugung und nicht nur religiöses Denken ist. Und das werden wir auch jetzt gleich sehen hier im 1. Thessalonicher Brief hier in Kapitel 4, die Ethik. Paulus steigt da direkt ein und sagt, Geschwister, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen und ihr lebt auch schon so. Klasse, ne? Paulus sagt, super. Und dann sagt er, nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht. Das ist wieder mit der Sorge verbunden, dass die Gemeinde unter Druck ist, habe ich ja gestern erklärt. Die sind weiterhin unter Druck. Paulus kann jetzt aber den Brief schreiben, ist beruhigt. Sie sind trotz der Verfolgungssituation dran und er wünscht sich, dass sie so weitermachen. Also ihren Lebensstil behalten, obwohl der schon sehr konträr ist im Vergleich zur Kultur um sie herum, die ja, habe ich gestern erklärt, von den Götzen und von deren Kultur geprägt und bestimmt war. Er sagt dann auch, ihr wisst, welche Anweisungen wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Wir haben einen Begriff heilig und der wird hier von Paulus auch schon definiert, wie der zu verstehen ist. Wenn wir das Wort heilig hören, verstehen wir darunter oft einen Eigenschaftsbegriff. Heilig ist Eigenschaft, wir sind heilig. Heilig ist von der Schrift her aber kein Eigenschaftsbegriff, sondern ein Eigentumsbegriff. Heilig ist, was Gott gehört. Heilig ist nicht in erster Linie Eigenschaft, sondern Zugehörigkeit. Und deswegen sagt er hier, euer ganzes Leben, ihr sollt Gott gehören. Das bedeutet heilig. Was Gott gehört, zum Beispiel die Geräte im Tempel, gehörten Gott. Die konnten nicht einfach so verwendet werden für sonst irgendetwas. Sie sind Gottes Eigentum. Das bedeutet, haltet euch fern von Unzucht. Für Unzucht steht hier der Begriff Porneia, griechischer Begriff Porneia. Der hat eine Doppelbedeutung. Einmal geht es um Götzendienst. Also Unzucht wird immer als Götzendienst auch bezeichnet, wenn Götzen verehrt werden. Das war ja das Problem in der Kultur damals, in Thessalonich, in der damaligen Kultur. Und die sexuelle Komponente, die sexualethische Komponente ist da auch mit drin. Und das war oft verbunden, weil in den Gottesdiensten damals für die verschiedenen Götter auch zum Teil, ich sag mal, sehr, ja, ich sage einfach mal, gewisse Sexualpraktiken dazu gehörten. Und Paulus sagt, ihr habt euch abgewandt von den Götzen, habt euch Gott zugewandt, ihr seid heilig und bitte behaltet diesen Lebensstil bei. Ihr seid auf einem guten Weg, lasst euch jetzt aber nicht davon wegbringen, weil ihr seid permanent mit den Götzen und der Kultur um euch herum konfrontiert, die das eben komplett anders sieht und anders lebt. Also er sagt hier praktisch, lebt eure Überzeugung. Und das zeigt sich in der Ethik. Habt ihr die irgendwann nicht mehr und sagt, wir glauben an Jesus, ist euer Glaube nur noch Denksport? Und das hat dann mit Nachfolge, Transformation und Nachahmung, was wir gestern gehört haben, einfach nichts mehr zu tun. Er geht dann auch weiter und sagt, jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Ihr sollt nicht blind eurer Leidenschaft folgen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Manche haben vielleicht eine wörtliche Übersetzung, da steht hier, geht gut mit eurem Gefäß um. Wenn ihr das vielleicht gesehen habt. In 2. Korinther 4, Vers 7 wird der Begriff auch gebraucht, Gefäß, als Bezeichnung für den menschlichen Körper. Auch weil Paulus sagt, euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, er ist ein Gefäß. Und in 1. Petrus 3, Vers 7 werden damit aber die Ehefrauen bezeichnet. Und darum gefällt mir hier die Übersetzung hier in der guten Nachricht sehr gut, dass eben den Männern gesagt wird, geht gescheit mit euren Frauen um, lebt gescheit mit ihnen zusammen, habt eine biblische Sexualethik. Sexualethik, sexuelle Kontakte innerhalb der Ehe von Mann und Frau. Das ist uns eben sehr, sehr wichtig und natürlich auf der anderen Seite auch der Götzendienst. Es gab Tempel, Prostitution, das gehörte einfach zu manchen Götterkulten dazu. Und das war natürlich auch klar, dass das nicht mehr sein kann, sein soll, wenn sie sich von den Götzen abgewandt haben. Also ihr merkt, Paulus wird hier sehr konkret, hat konkrete Vorstellungen, wie ein Leben entsprechend der Überzeugung, der Ethik von Christus und Gott aussehen soll. Er betont das dann nochmal in Vers 5, lasst euch nicht von den Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Hat er gerade schon gesagt, ne? Die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr kennt Gott. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Wir haben euch das schon früher gesagt und wir haben euch nachdrücklich gewarnt. Wer so etwas tut, den wird der Herr bestrafen. Und das ist jetzt eine Thematik, die heutzutage in Verkündigungen, in Gottesdiensten, überhaupt in der Bibellehre kaum mehr vorkommt. Also dass Gott und Christus auch durchaus mal sagen kann, hier ist jetzt eine Korrektur nötig. Ja. Wir haben zum Beispiel in 1. Korinther 11, da sagt Paulus, euer Abendmahl ist unwürdig, wie ihr das feiert. Die haben ja abends zusammen Abendmahl gefeiert mit einem gemeinsamen Essen. Und die Reicheren, die waren schon früher, da haben viel zum Essen mitgebracht und zu trinken. Und die armen Tagelöhner kamen später. Die Reicheren waren schon angetrunken, die Tagelöhner bekamen noch den Schluck Wein und ein Stück Brot vom Abendmahl. Und da sagt er, was ihr hier euch leistet, das geht gar nicht. Und Paulus sagt dann, deswegen sind bei euch einige krank und manche sogar gestorben. Er sagt, korrigiert euch selbst, der Mensch prüfe sich selbst. Wie ist eure Gemeinschaft? Und dann seid ihr im Segen. Dort wird aber extra betont, Christus übt bei euch Gericht, damit ihr nicht mit der Welt verloren geht, sondern Korrektur. Ja. Ich möchte jetzt auf das Thema nicht speziell eingehen, noch wäre ein besonderes Thema, aber Paulus erwähnt das hier. Er sagt dann nochmal, Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir zügellos und eigennützig leben, sondern dass wir sein heiliges Volk sind und ihm Ehre machen. Hier geht es wieder um die Berufung, ist wieder gestern, wo er gesagt hat, Christus hat bei euch gewirkt, er hat euch berufen, er hat euch erwählt durch den Geist. Und er hat gesagt, das hat er gemacht, dass ihr transformiert lebt und nicht einfach im Lifestyle seid von vorher. Ihr seid gut darin, hat er gesagt, aber bitte behaltet das bei. Lasst euch nicht beeinflussen von der Kultur um euch herum. Und dann betont er noch seine Autorität. Er sagt, wer also diese Anweisung in den Wind schlägt, lehnt sich nicht gegen einen Menschen auf, sondern gegen Gott, der euch ja mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Also Paulus sagt hier als Apostel, damals noch im Sinne der eigentlichen Apostel, was ich euch hier sage, ist das Wort Gottes. Also zwischen einem Apostelwort und dem Wort Gottes oder dem Wort Christi ist kein Unterschied. Er sagt, wenn ihr also jetzt meine Anweisung in den Wind schlagt, schlagt ihr den Geist und den Herrn in den Wind. Das betont er hier, ist ihm sehr, sehr wichtig. Genau. Also ihr merkt, ziemlich knackig, Paulus hat schon Vorstellungen, was so die Ethik betrifft. Und da gibt es sehr viele Parallelen bis heute. Also es könnte heute genauso schreiben, hat sich eigentlich nichts verändert an dieser Stelle. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr alle drauf seid und wie ihr mit Regeln, Normen und so umgeht. Das hat ja auch was mit zu tun, auf welcher Generation man kommt, welcher Kultur, Familienhintergrund und. Ich denke, wir wissen alle, ohne Regeln geht es halt oftmals leider nicht. Wir haben heute Mittag ein bisschen Karten gespielt und da musst du halt auch Regeln einhalten, sonst funktioniert das ja nicht. Problematisch wird es vielleicht manchmal, wenn man nicht so nachvollziehen kann, warum ist das eigentlich so? Dann ist immer gut, wenn man vielleicht verstanden hat, um was es geht. Besonders problematisch wird es aber tatsächlich oft, wenn es um Gottes Gebote oder Regeln geht. Also ich habe noch keinen Mensch getroffen, der mir sagte, weißt du Jürgen, ich komme damit super klar, habe damit überhaupt kein Problem. Das entspricht mir komplett. Also auf die Person warte ich noch. Den gibt es scheinbar nicht. Also entsprechend Gottes Geboten zu leben, liegt nicht von Natur aus in unserem Naturell. Und da finde ich jetzt die Bibel wieder sehr klasse, sehr, sehr ehrlich, auch jetzt vor allem Paulus. Der sagt hier in Römer 7, Vers 19, wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, verfügen nicht wir selbst über uns, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Also Paulus sagt hier, die Sünde ist stärker als mein Wille. Darum hat die Bibel zur Willensfreiheit des Menschen, zum freien Willen, ein bisschen eine andere Sicht. Ja, sie würde sagen, ja, wir sind frei und können uns dann das und das vornehmen im Kopf. Aber die Freiheit zum Umsetzen, die fehlt uns oft. Martin Luther sagte, wir sind frei für die Dinge dieser Welt. Ja, ich kann die Klamotte anziehen oder die. Ich kann mal die Pizza bestellen oder die. Ja. Aber er sagt, wenn wir versuchen, Gottes Gebote zu halten, werden wir merken, wir sind nicht frei. Irgendwas stimmt da mit uns nicht. Und der Apostel Paulus betont das hier selbst. Er sagt, irgendwas hat sich in mir eingenistet. Und so eine äußere Norm, 10 Gebote. Und darum geht die Bibel ja diesen anderen Weg, den wir gestern schon ab und zu gesehen haben oder sehr betont ich habe, diese Transformation. Im Hebräerbrief heißt es dazu, der neue Bund, also das neue Testament, das ich mit ihnen schließen werde, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Also die Gebote Gottes, die Mose auf Steintafeln empfangen hat und an Israel weitergegeben hat, sind keine äußeren Normen mehr, sondern sie werden Teil vom Charakter, Persönlichkeit und Identität. Gott schreibt sie in unser Herz und Gewissen. Und dann sagt die Bibel, dann sind wir tatsächlich frei, weil wir nicht mehr unter der Macht der Sünde stehen. Die Sünde ist eine Macht. Denn kein Mensch schafft es, vollkommen nach den Geboten Gottes zu leben. Da hat mir mal einer gesagt, ja, das hat die Kirche super hingekriegt. Hat so ein paar Regeln erfunden, mit denen keiner klarkommt. mit dem freien Willen. Da sage ich jetzt, Moment, wenn der Mensch so komplett frei wäre, dann wäre es vollkommen unmöglich, ethische Normen aufzustellen, die der Mensch nicht einhalten kann. Ja, aber was ist dann mit mir? Wie komme ich dann jemals mit Gott ins Reine? Ne? Ja. Durch zwei Schritte. Die Erlösung durch Christus am Kreuz und die innere Veränderung, diese Transformation. Ich bin innerlich anders geführt. Ich habe eine Überzeugung in mir durch den Geist. Und die führt zu einer anderen Lebensführung. Andere innerliche Führung, andere Lebensführung. Erste Botschaft für uns heute, die andere Lebensführung. Sie beginnt also nicht beim Verhalten, sagt, mach das, mach das, mach jenes. Ihr findet im Internet unheimlich viele Angebote, wie transformiere ich mich, wie ändere ich mein Verhalten in 5 Schritten oder Bücher. Werden Kurse angeboten, da zahlen manche Leute unheimlich viel Geld dafür. Ne? Das Evangelium, Jesus bietet es an, vollkommen kostenlos. Veränderung. Diese am Äußeren anzusetzen, das ist das Prinzip von Religion oder Religiosität. Ich muss eine Norm einhalten, ich halte Gebote, um dann irgendwie erlöst zu werden oder erlöst zu sein. Ich muss das irgendwie bringen. Die Botschaft der Schrift, das Evangelium von Jesus, funktioniert nach einem anderen Prinzip. Wir sind erlöst durch Christus. Er hat durch sein Opfer am Kreuz uns rein gemacht. Wenn ich ihm mein Leben anvertraue, bin ich erlöst. Und jetzt stehe ich in der Herausforderung, das auszuleben. Also ich versuche zu leben, was ich bin, weil ich erlöst bin und nicht um mich zu erlösen. Versteht ihr diesen Unterschied? Ja? Ich zeige es euch noch anders, noch ein bisschen vielleicht neutraler oder was auch nicht. Wenn man jetzt einfach von Religion ausgeht, wie auch immer, da gibt es ein ewiges Ziel, da möchte man hin, Nirvana, Paradies, was weiß ich, bei uns ewiges Leben. Und da gibt es irgendeine Instanz dazwischen, die das schwierig macht, Gesetze, Gebote, das Universum, das Karma, was auch immer. Und der Mensch versucht jetzt, da muss irgendwie drum rumkommen, um ans Ziel zu kommen. Das ist das Prinzip von Religion, Religiosität. Und die innerliche Überzeugung, der Antrieb ist irgendwie nicht da, man muss irgendwie selbst machen. Ja? Und das Evangelium hat ein anderes Prinzip, sagt Christus, das Ziel kam zu uns in die Welt, er hat es getan, er hat alles getan, damit wir fähig sind zum Ziel. Die Kontrollinstanz existiert so in diesem Sinn nicht mehr. Und wir stehen jetzt in Anführungszeichen nur noch in der Herausforderung, auszuleben, was wir sind. Also wir versuchen, Gottes Gebote zu halten, weil wir erlöst sind, nicht um uns zu erlösen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Versteht ihr diesen Unterschied? Johannes beschreibt das noch sehr schön im ersten Johannesbrief. Er sagt, meine lieben Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut. Sollte aber jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Durch seinen Tod hat er Sühne für unsere Schuld geleistet, ja sogar für die Schuld der ganzen Welt. Er sagt, leb aus, was du bist, sündige nicht. Du bist frei, heilig. Sollte es doch dazu kommen, komm zu Christus. Er wird vergeben, reinigen und du fängst wieder von Neuem an zu leben, was du bist. Heilig, weil du Eigentum Gottes geworden bist. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit heiligt, reinigt. Und das hat Auswirkungen auf den Alltag. Unser Hauptthema ist ja, alltagstauglich. In unserem Alltag stehen wir oft unter Leistungsdruck, enormem Leistungsdruck, und der nimmt ständig zu. Die Botschaft Jesu, sein Evangelium, setzt dich nicht unter Leistungsdruck. Die Erlösung wird von ihm geschaffen. Wir versuchen nur noch auszuleben, was wir durch ihn geworden sind. Und wenn dann noch stattgefunden hat, was ich gestern beschrieben habe, diese Transformation oder was wir jetzt gerade gesehen haben, dass er seine Gebote in unser Herz und Gewissen schreibt, wirst du eine tiefgreifende, gravierende Veränderung in deinem Lebensstil feststellen. Und das ist unheimlich befreiend. Deswegen sagt Jesus, kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich nehme euch die Last. Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Du musst dich nicht selbst erlösen, du kannst es nicht, ich habe es getan. Und jetzt lebe danach. Ich hatte einen Kollegen, der hat mir gesagt, zu ihm kam einer, der hat 30 Jahre trocken gelebt, war Alkoholiker, 30 Jahre nichts mehr getrunken und hat irgendwie eine Krise gehabt und hat was getrunken und kam dann zu ihm, völlig kaputt, und wollte mit ihm, weil er war auch Coach, analysieren, was hat er falsch gemacht und was war in der Vergangenheit und. Und da sagte mein Kollege zu ihm, erzähl mir mal, was du 30 Jahre lang gemacht hast, um trocken zu bleiben. Da sagt er, ja, so und so. Und da sagt er, okay, das machst du einfach weiterhin und vergiss das. Und er war frei. Versteht ihr? Manchmal ist es gut, man rührt im alten Zeug rum, manchmal muss er einfach nur sagen, vergiss es, es ist weg. Im Hebräerbrief haben wir gerade gesehen, ich schreibe dir meine Gebote in Herz und Gewissen. Da heißt es dann weiter, und ich möchte an ihre Sünden nie mehr denken, nie mehr denken. Das heißt, wenn Gott vergibt, vergisst er. Und da bringt es gar nichts, wenn du zu ihm kommst und sagst, oh Herr, schon wieder. Und er sagt, wieso, ist das doch noch nie passiert. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du zu ihm kommst und deine Sünde bekennst, tu es, als wäre das erste Mal, dass dir das überhaupt passiert ist. Denn das ist der Stand, den du vor dem Herrn hast. Das wird dich frei machen. Versteht ihr, was ich meine? Geh von der Freiheit aus, geh von dem, was dir zugesprochen wird, aus als absolute Realität. Du bist vor Gott durch Christus heilig. Sünde hast du nicht mehr nötig, weil sie nicht mehr Teil deines Charakters ist. Er schreibt seine Gebote in dein Herz und dein Gewissen. Das setzt aber natürlich voraus, habe ich ja gestern erklärt, dass du ihm die Vollmacht gibst, die Erlaubnis gibst, tatsächlich in deinen Kopf zu kommen. Deine Denkmuster und dadurch alles, was mit dir zusammenhängt, zu verändern. Dann ist der christliche Glaube eine unheimliche Stärkung, ein Riesensegen in deinem Leben im Alltag und keine zusätzliche Belastung. Nur leider rutschen wir oft in Religiosität, in religiöses Denken, und dann wird es ein unheimlicher Krampf und eine wahnsinnige Last. Wenn du zu Christus gehörst, hältst du nicht seine Gebote, um dich zu erlösen, sondern weil du erlöst bist, weil du auslebst, zu was dich Jesus gemacht hat. Das ist Evangelium. Und das befreit unheimlich. Ja, das war jetzt schon nur ein bisschen geistlich und theoretisch vielleicht oder so auch noch. Paulus wird jetzt noch praktischer, kommt zum zweiten Teil vom Text. Und auch der letzte Teil dann von meinem Vortrag. Und wie immer die Frage, seid ihr noch bei mir? Ja? Wäre gut, hätte Vorteile, genau, für uns alle. Ja, er schreibt dann weiter und sagt, über die Liebe zu den Brüdern und Schwestern brauche ich euch gar nichts zu schreiben. Gott selbst hat euch ins Herz gegeben, einander zu lieben. Merkt ihr, was hier steht? Er hat es euch ins Herz gegeben. Was haben wir gerade gelesen? Hebräerbrief. Er schreibt seine Gebote in dein Herz und dein Gewissen. Er sagt, Gott hat bei euch was anders gemacht. Deswegen muss ich euch zu dem Punkt gar nichts schreiben. Er sagt hier weiter, ihr erweist solche Liebe ja auch allen Glaubensgeschwistern in ganz Mazedonien. Wir bitten euch, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Und da habe ich gedacht, weißt Paulus, wann bist du eigentlich mal zufrieden? Also, aber vielleicht ist er auch ein bisschen notorisch gewesen, der Bruder, keine Ahnung. Auf der anderen Seite war er gerade ja sehr ehrlich und sagt, Leute, also bei mir kommt immer wieder Murks raus, obwohl ich eigentlich das Gute tun will, irgendwas stimmt doch in mir nicht. Ne? Das ist unheimlich tröstlich. Ja? Also, und trotzdem sagt er, lebe, was du bist in Christus. Und dann wird er sehr praktisch. Da merkt man, dass Liebe für ihn was ganz Praktisches ist. Er sagt dann, betrachtet es als Ehrensache, ein geregeltes Leben zu führen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und arbeitet für euren Lebensunterhalt. Wie wir euch das gesagt haben, lebt so, dass ihr denen, die nicht zur Gemeinde gehören, keinen Anstoß gebt und niemandem zur Last fallt. Jetzt sind wir bei der Arbeitsethik. Er sagt, sorgt für euren Lebensunterhalt. Ihr seid sowieso bei der Bevölkerung um euch herum auf dem Kieker. Liefert denen noch nicht durch zusätzliche Munition, dass ihr hier einen komischen Lebensstil lebt. Könnte man meinen, Paulus ist ein Schwab, ne? Schaffe und also unglaublich. Ne? Ja. Ja. Ganz so ist es dann aber doch nicht, Gott sei Dank. Ich hatte einen Studienkollegen während dem Grundstudium, kann ich erwähnen, weil es über 20 Jahre her ist, ich nenne auch keinen Namen, der war dem Studium nicht gewachsen, das ging nicht und er musste dann die Schule verlassen. War schade und ich hatte hinterher noch länger mit ihm Kontakt, wir haben immer wieder telefoniert. Ich wollte wissen, was er macht und dann hat er gesagt, er findet keine Arbeit und nichts, die er mit seinem Glauben und dem geistlichen Leben in Einklang bringen kann. Und dann dachte ich, ja, komisch, was hast du denn für Arbeitsstellen gehabt? Und der war gelernter Konditor und so. Da dachte ich, ja, wenn er jetzt Auftragskiller wird oder Türsteher im Bordell oder so, aber ich sage, wie, was? Und da war irgendwie bei ihm eine geistliche Prägung drin, dass das nicht ging. Und da habe ich auch verstanden, wieso es mit dem Studium mit ihm nicht geklappt hat. Und da wollte ich ihm beibringen, dass da irgendwas bei ihm vielleicht zu eng ist oder es kann ja nicht sein, dass er, weil er an Jesus glaubt, keinen Beruf ausüben kann. Ne? Und ausgehend hier vom Thessalonicher Brief ist das auch ein gewisses Problem, habt ihr ja gerade schon gesehen. Ne? Genau, dann ist die Frage, was ist jetzt bei ihm? Da ist irgendwie eine geistliche Fehlprägung oder irgendwas da. Und das ist auch sehr wahrscheinlich das Problem hier bei den Thessalonichern. Das sieht man im zweiten Brief, der ist sehr kurz nach dem ersten Thessalonicher Brief geschrieben. Da schreibt Paulus, lasst euch nicht so rasch verwirren oder erschrecken durch die Behauptung, der Tag, an dem der Herr kommt, habe bereits begonnen. Glaubt es nicht, auch wenn sich jemand auf eine Eingebung des Heiligen Geistes beruht oder auf irgendeinen Ausspruch oder auf einen Brief von uns, den sie nie geschrieben haben. Also da gab es so Irrlehren, so Fehlparolen. Manche haben gesagt, der Herr ist schon gekommen oder ist schon wieder im Kommen. Irgendwie haben wir das halb verpasst oder so. War schon, also zum Teil dann die Thessalonicher auch wieder, muss man sagen, eine interessante Truppe. So. Und Paulus sagt, also irgendwie ist ja bei euch da was nicht. Und dann schreibt er auch wieder im zweiten Thessalonicher Brief, wir haben euch ja ausdrücklich gesagt, als wir bei euch waren, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Nun hören wir, dass einige unter euch gibt, die ein ungeregeltes Leben führen. Sie arbeiten nicht, sondern treiben sich unnütz herum. Paulus wird manchmal sehr deutlich. Ne? Und das hat mit dieser Irrlehre für die Wiederkunft des Herrn zu tun. Die haben gesagt, okay, das ist schon im Kommen oder wir haben es schon halb verpasst. Wieso sollen wir dann noch arbeiten? Lohnt sich ja nicht mehr. Haben ein Aussteigerleben geführt und Paulus sagt, das geht gar nicht. Das ist vollkommen daneben. Erstmal ist es eine Lüge, was euch erzählt wird. Und den Lifestyle, den ihr jetzt habt, das geht überhaupt nicht. Also eine falsche Prägung, eine geistliche Fehlhaltung, ein Fehler in der Überzeugung, merkt ihr, führt zu gravierenden Folgen im Lebensstil. Weil die haben Jesus und den Glauben sehr ernst genommen, die Thessalonicher. Und haben gesagt, wenn der jetzt sowieso bald wieder kommt oder schon da war, dann warten wir mal ab. Und haben sich aber dann abhängig gemacht von der Bevölkerung um sich herum, die ja ihnen feindlich gesinnt war, oder von anderen in der Gemeinde, die gearbeitet haben. Sie haben die Gemeinde überlastet und dadurch den Leuten, die gesagt haben, die Christen sind ein bisschen ein komischer Haufen, die haben noch mehr Munition gehabt. Ja? Paulus sagt, ihr habt eine andere Arbeitsethik als ich und ihr bräuchtet eine andere. Ja? Und das zweite, letzte Botschaft für uns heute, die andere Arbeitsethik. Die andere Arbeitsethik. Also Paulus hat nichts dagegen, dass wir einen Job haben und arbeiten. Heutzutage ist es natürlich ein anderes Problem, dass denn die Arbeit zum Lebenssinn oder zum Gott wird. Ne? Also man heutzutage in der Arbeitswelt immer mehr auch die Erwartung, dass man nicht nur hingeht zum Arbeiten, sondern dass die Firma, das Produkt oder das, was man tut, zu deiner Identität wird. Ne? Ich habe vor ein paar Jahren mir ein neues Rennrad gekauft und dann ich wollte einfach nur Fahrrad fahren, hat er gesagt, ja, da gibt es noch eine App und eine Zeitschrift und dazu und da kannst du noch das machen, der wird mir die ganze Identität andrehen. Sag ich, ich habe mal Identität gefunden, ich möchte nur in meiner Freizeit Rennrad fahren. Das war alles. Also heute wird alles irgendwie mit deiner Persönlichkeit und Identität verbunden. Dann ist das mit der Arbeit schwierig, ne? Dann wird sie zum Götzen. Aber Paulus sagt, deinen Lebensunterhalt zu verdienen, eine Ausbildung zu haben, Studium, ein Beruf, ist eine geistliche, gottgewollte Angelegenheit. Also du fragst dich immer, wie kann mein Leben geistlicher sein oder geistlich leben? Gehst du einer geregelten Arbeit nach, führst du ein geistliches Leben. Krass, ne? Es gibt keinen Unterschied zwischen jetzt weltlichen und geistlichen Beruf. Pastor ist geistlich und du bist im weltlichen Beruf. Nein. Gott hat schon den ersten Menschen Aufgaben gegeben. Es ist eine geistliche Angelegenheit, dass du deinen Lebensunterhalt bestreitest. Das war ein ganz wichtiger Punkt in der Reformation. Jesus hat den Unterschied zwischen Laien und dem sogenannten Klerus aufgehoben. Er sagt, da gibt es keinen Unterschied. Ja? Nicht nur die hinter Klostermauern leben, leben ein Leben im Sinne Gottes. Ja? Wenn du einer Arbeit nachgehst, lebst du Gott gewollt. Für Paulus war das ganz wichtig, auch für ihn selber, dass er den Thessalonichern überhaupt das Evangelium bringen konnte. Ja? Er sagt hier, lebt so, dass ihr denen, die nicht zur Gemeinde gehören, keinen Anstoß gebt, niemanden zur Last fallt. Ja? Sonst nimmt euch das Evangelium, die Botschaft um euch herum, niemand ab. Und bei uns im schwäbischen Kontext, ne, also sag mal, die von der FEG ist ein bisschen komisch, was schafft er eigentlich? So, ne? Manchmal ist halt auch zu viel. Ne? Bei uns wird man nicht krank. Da heißt es, der kann nicht mehr schaffen. Also krank bist du erst, wenn du nicht mehr arbeiten kannst. Ja? Da ist dann die Arbeit zum Götzen geworden. Ne? Bei uns sagt man nicht, der ist schwer krank, der kann nicht mehr schaffen. Da ist was überzogen geworden, hat sich verselbstständigt. Aber grundsätzlich gilt das. Und die Leute werden uns unsere Botschaft nicht abnehmen, wenn die den Eindruck haben, irgendwie sind die gar nicht in der Lage, ihr Leben zu gestalten und selbst sich den Lebensunterhalt zu erarbeiten oder so, das wirst du nicht ernst genommen. Und das war auch schon damals so der Fall. Es sei denn natürlich, du kannst nicht. Ne? Da kommen wir nachher noch drauf zu, die Verantwortung der Gemeinde, aber zunächst mal dieser Punkt. Und bei Paulus war das auch sehr wichtig, er war ja Zeltmacher vom Beruf. Er sagt, ihr erinnert euch doch, Brüder und Schwestern, dass ich keine Mühe gescheut habe, während ich bei euch die gute Nachricht verkündigte, habe ich Tag und Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Ich meine, wie hätte die Gemeinde gegründet werden sollen, wenn er gesagt hätte, ja, ich verhungere jetzt, ich habe vor lauter Predigen gar keine Zeit, das wäre nicht gegangen. Ja? Und er sagt, bitte darum, lebt euren Lebensstil, erwirtschaftet euch euren Lebensunterhalt. Macht euch nicht abhängig und schon gar nicht, wenn euch jemand erzählt, der Herr wäre schon wieder gekommen. Das ist ein völliger Murks. Ja? Also wenn du jetzt nächste Woche aufstehst, der Wecker klingelt und du denkst, ach du liebe Zeit, mach dir bewusst, das ist ein geistlicher Akt. Es steht nicht im Widerspruch, ob du jetzt auf dem Missionsfeld bist oder sonst was tust. Es gibt keinen Unterschied. Es ist Gottes Plan und eine geistliche und gute Angelegenheit. Wenn, wie gesagt, der Beruf und das Ganze nicht zum Gott wird. Und du halt arbeitest um der Arbeit willen, weil du das irgendwie brauchst für sonst irgendwas. Das ist so ein schmaler Grat, ne? Aber im richtigen Verhältnis ist Arbeit eine ethische und geistliche Angelegenheit. Es geht um Arbeitsethik. Damals war das auch noch wichtig, das seht ihr in 1. Timotheus 6 zum Beispiel. Die Gemeinden haben damals schon Bedürftige versorgt, Witwen und Waisen. Und wenn ihr mal 1. Timotheus 6 lest, findet ihr ganz genaue Kriterien von Paulus an Timotheus geschrieben, wann jemand von der Gemeinde zu versorgen ist und wann nicht. Das ist ganz genau definiert, weil es war eine Belastung für die Gemeinde. Und er sagt, wer kann und wenn die Frau heiratsfähig ist, soll sie wieder heiraten. Ne? Die Gemeinde sollte helfen, aber das konnte sie nur, wenn die, die fähig waren, selbstständig ihren Lebensunterhalt erwirtschaftet haben. Sonst war es eine Überlastung für die Gemeinde. Also wenn du den Eindruck hast, die Gemeinde, die muss hier für mich und so der Dienstleister sein, dann ist die Frage, weiß nicht, ist das nötig? Bist du tatsächlich in der Abhängigkeit oder könntest du eigentlich dich auch einbringen? Ja? Nur wenn jemand was ins Regal reinstellt, kannst du auch was rausnehmen. Ja? Arbeitsethik ist unheimlich wichtig für Gemeinde, für das Reich Gottes, für unser Zeugnis nach außen und. Wir haben heute oft ja Verhältnisse, die gab es damals nicht. Wir haben heute zum Teil öffentliche Unterstützung. Ich habe gesagt, unsere Ranger werden gefördert als Stadtjugendarbeit. Super. Aber ihr würdet erstaunt sein, wenn man jetzt mal Zahlen sehen würde, wie viele Gemeinden, Projekte und christliche Projekte nur deshalb stattfinden können und existieren, weil dafür öffentliche Gelder fließen. Und diese Abhängigkeit hätte Paulus so niemals akzeptiert. Ja? Das zeigt sich in 3. Johannes, die Verse 7 und 8. Da heißt es also, Missionare, Evangelisten oder so, sie haben sich auf den Weg gemacht, um die Botschaft von Christus zu verkünden und nehmen von den Ungläubigen keine Unterstützung an. Nichts. Wörtlich, sie nehmen nichts von den Heiden. Ja? Darum sind wir verpflichtet, solche Menschen zu unterstützen. So helfen wir mit, die Wahrheit zu verbreiten, die von Gott kommt. Damals war die Umwelt auch ja, glaubensfeindlich, außer die Leute, die dann das angenommen haben. Aber heißt hier, sie nahmen nichts von Nichtchristen an. Die Gemeinde hat sich nicht abhängig gemacht von der Umwelt, von den Leuten um sie herum. Mir gibt das immer wieder zu denken, wenn ich mich frage, ist da in unseren Gemeinden eine Schieflage in der Ethik, in der Arbeitsethik? Für alles ist Geld da. Aber der Jugendraum braucht eine neue Couch und da sagt einer, ja, ich habe da noch eine, die bräuchte ich nicht mehr, wir kaufen uns eine neue. Sage ich, okay, wieso kaufst du nicht für die Gemeinde eine neue? Müssen wir den Propheten Haggai lesen, da sagen die Leute, oh Herr, es geht uns so mies, Missernte und es regnet nicht. Wir haben keine Zeit, keine Kraft, um den Tempel zu bauen. Und da sagt er, der Prophet Haggai, ihr wohnt aber selber schon in vertäfelten Häusern. Und er sagt Haggai, es geht euch so schlecht und es regnet nicht, weil ihr den Tempel nicht baut. Versteht ihr das Problem? Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Er sagt dort nicht, trachte nur nach dem Reich Gottes. Ne? Arbeit, Lebensunterhalt, ne? Aber was ist deine erste Priorität? So manches Spendenverhalten, so ich brauche die Couch nicht mehr, ist kein Spendenverhalten, sondern fromme Art der Entsorgung. Schrott für Gott. Und das ist es einfach nicht, wenn wir sagen, Christus, die Gemeinde ist meine Überzeugung. Ja? Sie nahmen nichts von den Heiden. Wenn wir dieses Prinzip heutzutage umsetzen wollten, würden 50% vom Reich Gottes in Deutschland einbrechen. Und da stimmt etwas nicht in der Haltung. Ja? Ist so, leider. Und ich hoffe, dadurch, dass ich heute jetzt viel geredet habe, habe ich dazu beigetragen, dass sich das ein bisschen ändert. Alltagstauglich. Ne? Das ist unser Thema. Alltagstauglich. Ist der Glaube alltagstauglich? Ja. Erstens, weil wir uns nicht selbst erlösen müssen, keine zusätzliche Last. Und dass wir das, was wir als weltliches, zum Teil ungeistliches Leben sehen, dass wir morgens aufstehen, zur Schule, Studium, Arbeit gehen, ist geistliches Leben. Wenn du zu Jesus gehörst, gibt es keinen Teil in deinem Leben, der ungeistlich wäre. Also wenn Montag der Wecker klingelt, denk mal daran, vielleicht stehst du anders auf. Ja? Ja, ich habe montags frei. Ja, habe ich super gemacht, ne? Ja, genau. Jesus sagt, sei klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Aber das freut mich, merkt, ihr seid bei mir gewesen. Also sage ich, ich bin nämlich durch, ihr wahrscheinlich auch, ne? Genau, danke für die Aufmerksamkeit. Amen.